Und ich kann das aber nicht mehr sagen. Ich habe sein Kurzzeitgedächtnis reingekämmert. Ich kann es nicht mehr sagen.
Ich würde ja gerne sagen, ich habe mein Arabisch auch ins Kurzzeitgedächtnis eingelagert, aber ich kann leider einfach überhaupt kein Arabisch.
Gut, was willst du? Du hast ja studieren in dieser Zeit und wahrscheinlich auf Französisch grösstenteils,
ja,
oder?
Voll, dann, voll.
Ja, voll, okay.
Ja, ich war mit Französisch beschäftigt, wenn es Marokkaner nicht gerne hören.
Also gut, ich bin froh, können wir es auf Schweizerdeutsch machen jetzt. ich fange mal an, gell? Rund 20'000 Leute verlassen jährlich Marokko. Mehr als 4 Millionen Marokkanerinnen und Marokkaner leben zurzeit im Ausland. Und doch, es gibt auch die, die bleiben. Andrea Marti hat mit ein paar von ihnen geredet und unter anderem wollte wissen, warum sie dann nicht wie viele andere junge Menschen ihr Glück im Ausland probieren. Sie ist heute mein Gast. Hallo Andrea.
Hallo.
Du hast eine Hauptprotagonistin bei dir, also drei Personen, die du näher porträtierst, mit ihnen unterwegs bist und sie triffst. Wie hast du sie genau gefunden?
Ein bisschen unterschiedlich. Ich habe Aziz schon recht lange gekannt, bevor ich den Text geschrieben habe. Er ist ein Freund von einem ehemaligen Mitbewohner von mir und dann habe ich ihn kennengelernt, wie man viele junge Leute in Rabat auch kennenlernt, genau gleich wie in Zürich, irgendwie um 2 Uhr am Morgen irgendwo an einer Party. und die internationale Bubble in Rabat ist recht klein, wegen dem sieht man dann auch jeden Freitag, Samstag genau die gleichen Leute und so führen sich die Gespräche von Wochenende zu Wochenende ein bisschen fort. Ja, und dann habe ich gemerkt, dass er einen Blick hat und eine Tiefe, den ich mega spannend finde, hat dann auch das Thema ein bisschen mit ihm im Kopf vorgeschlagen eigentlich, weil ich einfach, ja, wirklich seine Perspektiven einfach mega interessant gefunden habe. Genau, und dann habe ich angefangen, an dem Text zu arbeiten und dann habe ich es eigentlich gemacht, wie JournalistInnen das häufig machen. Habe Leute erzählt, was ich gerade dran bin. Habe ich auch schon ein bisschen gewusst, welche Perspektive das ich will, weil ich mich schon länger in Marokko bewegt hat zu dem Zeitpunkt. Und ja, habe dann eben Freunde, Bekannte erzählt und mich dann so entlang gehangelt von Kontakt zu Kontakt, bis ich dann bei der Hafsa beim Yassin gelandet bin.
Genau, es sind Hafsa, der Aziz und der Yassin, wo man in deinem Text näher kennenlernt. Einerseits, so liest man auch in deinem Text, geht es ja wirtschaftlich aufwärts zu Marokko. Andererseits herrscht aber eine grosse Jugendarbeitslosigkeit. Die genaueren Zahlen gibt es auch dann im neuen Heft. Bei den Menschen, die du befragt hast, was ist der Grund, wieso dass sie bleiben? Wieso dass sie zum Beispiel jetzt nicht sagen, nein, ich gehe zum Beispiel auf Frankreich oder auf Spanien oder in ein anderes europäisches Land?
Ich glaube, im Kern sind das auf eine Art recht banale Gründe oder zumindest uns bekannte Gründe. Wir haben ja also du und ich, wir haben ja wie auch Gründe, warum wir in der Schweiz wohnen und nicht einfach irgendwo auswandern. Und das ist bei denen drei Menschen genau gleich. Sie haben in Rabat und in Marokko ein ganzes Leben. Sie haben Familie, Freunde, Hobbys, Karriere, Träume, Ideen. Es ist das Land, wo sie aufgewachsen sind, wo sie sich wohlfühlen, sich frei können bewegen, es auch kennen. Und also zumindest die Hafsa hat auch gesagt, dass es einfach keinen Ort gibt, wo sie lieber wäre, weil sie sich nie wohler fühlt.
Ich kann es übrigens sehr gut nachvollziehen. Die Argumentation, als ich es gelesen habe, habe ich wie gefunden, ja, mal, mir geht es ja gleich. Also ja, wie du sagst, mir geht es genau gleich.
Ja, und ich glaube, also ich habe auch, als ich daran geschafft habe, ich gemerkt, ich glaube, das vergessen wir manchmal ein bisschen, wenn wir von so Ländern hören, die ja in unserem Kopf vor allem Herkunftsländer sind von Geflüchteten.
Ja.
Dass es einfach trotzdem tausende Gründe gibt, warum man dort bleiben
will. Einfach die Menschen, die man gerne hat, einfach nur schon nicht verlassen.
Mega fest, weil für alle Leute, die gehen, bedeutet das ja einen extrem grossen Verlust. Und jetzt im Fall von denen drei, die ich damit geredet habe, ist wieso sie haben halt genug gute Perspektiven, um diesen Verlust nicht in Kauf zu nehmen.
Und Leute aus Frankreich schauen immer noch auf uns herab. Viele von ihnen sind rassistisch. Manche haben offenbar noch nicht gemerkt, dass der Kolonialismus vorbei ist. Wirklich, ich hasse Frankreich einfach, sagt Harouche und spricht damit vielen jungen MarokkanerInnen aus der Seele. Das Verhältnis Frankreich oder zu Frankreich aus Sicht von Marokkanerinnen und Marokkanern, explizit jungen Menschen, wie schwierig ist das Verhältnis, beziehungsweise wie häufig trifft man das so ein bisschen an, dass das ein schwieriges Verhältnis ist?
Die Häufigkeit finde ich spannend, weil eigentlich die ganze Zeit.
Ja.
Also begegnet man ganz oft das Lied, also sind sie, ja, weißt du, wir haben den Franzosen nicht so gerne. So, ja, voll, das ist mir auch schon aufgefallen.
Also so quasi, wie wenn Frankreich einmal erwähnt in meinem Satz, dann speut es schon jemand am Boden, oder? So
ein ja, Sinn. So ein bisschen die Richtung. Oder wenn ich irgendwie erwähne, ja, Freundin von mir und so, woher kommt sie denn aus Frankreich? Und dann gerade so, ja, okay, dann...
Augen
ja,
verdrehen. Also,
ganz schwierig. Und dann muss man so ein bisschen hinterher schicken. Aber sie ist mega in Ordnung im Fall. genau, also das ist wie so allgegenwärtiges Stück weit. Und ich habe das Gefühl, wie mega komplex so als Dynamik, weil einerseits wirkt wie mega viel aus dem Kolonialismus noch auf eine mega subtile Art. Also Französisch zum Beispiel ist immer noch ein Stück wie das Statussymbol, das zu können. Mhm. Und gleichzeitig will man es aber nicht reden. Weil man sagt, also wir haben unsere eigene Sprache und das mache ich sicher nicht, nur weil du jetzt willst, dass ich Französisch rede, mache ich das doch nicht.
Ja.
Ja, und es ist wie so, das wirkt halt noch, dass das Prestige noch rum ist, auch weil, also das ist ja wie auch ein Teil gewesen von der kolonialen Herrschaft, dass wie so die kolonialen Sprachen wie halt wichtiger und angesehener gewesen sind, und das ist immer noch so. Und trotzdem hat man aber auf einer intellektuelleren, bewussteren Ebene, ist man glaube ich schon an einem Punkt, wo man sagt, nein, das wollen wir jetzt nicht mehr. Ja, und aus dem ergibt sich dann eben, dass Leute Frankreich extrem ablehnen, aber gleichzeitig auf Frankreich wollen. Sich dort zumindest einen Uni-Abschluss erarbeiten wollen, so mit dem nachher zurück können auf Marokko. Zum Teil, weil man mit dem Uni-Abschluss einfach weiterkommt. Und dann gibt es ja logischerweise mega viele Ressourcenfragen. Also Marokko ist deutlich ärmer als Frankreich, mega offensichtlich. Und das ist ja wie auch in unserem Wirtschaftssystem immer noch angelegt. Voll, und aus dem ergibt sich dann, dass halt Stellen, die sind in Frankreich und nicht in Marokko. Und dann ist es ein Stück weit ein pragmatischer Entscheid, dann halt nach Frankreich zu gehen, weil man die Sprache schon. Und dann ist es einfacher als nach Deutschland oder woher auch immer. Und dann macht man das halt trotzdem oder träumt zumindest davon, auch wenn man es eigentlich ablehnt.
Mhm. Ja, irgendwie, auch wenn ich jetzt selber nicht in dieser Situation bin, auch da, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen oder zumindest ja, die Gedanken dahinter verstehen. Das heisst, am besten redet man eigentlich Arabisch oder vielleicht sogar Englisch anstatt Französisch, wenn man Leute nicht verrückt machen will.
Also wenn man wirklich auf sehr, sehr weit offene Arme stoßen, dann redet man durchaus am besten Arabisch. Also das stößt schon auf sehr viel Gegenliebe.
Ja, wenn das kann man vorstellen,
wenn
natürlich.
Man zumindest probiert, logischerweise.
Okay. Nicht ganz so einfach?
Nein, total schwierig. Also Arabisch ist ja wie an sich schon eine schwierige Sprache. Es gibt unendlich viele Wörter. Also es gibt, glaube ich, allein für das Wort Liebe 190 Synonyme auf Arabisch.
Aha.
Wo alle so ein bisschen andere Nuancen haben, wo auch, also Muttersprachler auf Arabisch nicht alle können. Und nachher kommt ja dazu, dass Arabisch ist ja nicht eine Sprache, sondern es gibt wie wahnsinnig viele unterschiedliche Dialekte. Und gerade der marokkanische Dialekt, Darija heisst der, ist nochmal mega anders als Standardarabisch. Also mit dem Standardarabisch kommt man wie
nicht so
im besten Fall kann man sich ein Taxi bestellen, wahrscheinlich nicht.
So wie wenn man mit Hochdeutsch versucht, im Wallis zu Gang kommen, vielleicht so ein bisschen.
So ein bisschen so, oder ich glaube, ich habe mal den Vergleich gehört, so wie wenn man mit Mitteldeutsch versucht, in Deutschland durchzukommen. Das geht halt wie auch nicht. Oder zumindest reagieren Leute und fragen sich so, was ist mit dir falsch? Genau, und wegen dem kommt man, also mit Französisch kommt man überall hin, so rein pragmatisch, weil sie Leute am ersten lehren in der Schule. Und sonst Englisch, gerade in so ein bisschen bildeteren Schichten, kommt man weiter mit.
Auch wenn es in deinem Text ja auch um politische Sachen geht, um Auswanderung, Inflation, Sachen, die immer teurer werden, die den Leuten auch zu arbeiten macht im täglichen Leben, kommt man gleich Lust über, auf Marokko zu gehen. Irgendwie. Und man merkt das ja auch an Zahlen, dass immer mehr Menschen auf Marokko möchten gehen reisen. Also der Tourismus, der wächst. Tut das dem Land gut?
Ja, ich würde sagen, alles in allem schon. Ich glaube, wir haben in der Schweiz also ich finde das eigentlich noch lustig, dass wir einen mega tourismuskritischen Blick hier haben. Und es gibt ja auch wieder so den Reflex, so, ah nein, Massentourismus will ich nicht, ich mache das anders. Das ist in Marokko recht anders. Ja, aus einem recht simplen Grund, dass einfach Touristen wahnsinnig viel Geld bringen nach Marokko. Also ja. Man merkt das jedes Mal, wenn es irgendeinen Grund gibt, warum Leute nicht mehr nach Marokko reisen können. Also während Corona ist das extrem schlimm gewesen für das Land, weil einfach niemand mehr gekommen ist. Und dann war letztes Jahr ein grosses Erdbeben in Marokko, wo gerade nachher auch zum Glück nur etwa einen Monat, aber recht grosse Touristenflaute war, wo auch Leute jetzt noch darunter leiden. Und jetzt auch wegen der Inflation. Ich habe erst gerade letztens mit einem Bekannten geredet, der in der Marrakescher Medina Lampen verkauft, wo mir auch gesagt hat, mit der Inflation jetzt, also schon nur, dass Leute jetzt nur noch Handgepäck buchen, das ist für ihn eine extreme Veränderung, weil er einfach er muss seine Verkaufsstrategie ändern und er kommt einfach nicht mehr durch. So. Ja, und dann dazu kommt, Marokkaner legen extrem grossen Wert auf Gastfreundschaft, so als gesellschaftlichen Wert. Und das Land will nach außen zeigen und sich offen zeigen, das ist doch mega wichtig. Und auch gesehen werden international, habe ich das Gefühl, liegt vielen am Herzen. Und Touristen werden mega offen empfangen. Und dann reagiert man dafür aber auch, umso tüfter kann man vielleicht sagen, wenn Leute merken, dass Touristen halt mit mega Stereotypen im Kopf kommen. Also, ja. Um da vielleicht ein Beispiel zu bringen, ein Freund von mir hat mir mal erzählt, dass er, also er hat ein Zimmer, das er auf Airbnb vermietet hat, und dann ist, ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, woher die gekommen sind. Aber jedenfalls sind Airbnb-Gäste gekommen, er hat ihnen halt einen Tee angeboten, weil das ist, was man macht in Marokko. Wenn Gäste kommen, bietet man einen Tee an, dann trinkt man zusammen Tee und redet mal 4-5 Stunden. Also ja. So, das ist so das Heuwillkommens- und Bestehen-Ritual. Und niemand erwartet für das etwas. Also niemand würde in den Sinn kommen oder niemand würde erwarten, für das nachher Geld zu verlangen oder so. Und nachher haben die Airbnb-Gäste gefunden, hey, mega toller Service. Und er hat gefunden,
nein.
Was Service? Das ist Gastfreundschaft. Also, hallo, das ist einfach ja. Gastfreundschaft. Ich mache das nicht, um etwas zurückzubekommen. Ich glaube, also er hat einen Witz darüber gemacht, aber ich glaube, es hat mich ein bisschen getroffen. Mhm. Weil er halt wirklich gemerkt hat, im Hinterkopf ist ein Stereotyp von MarokkanerInnen, wo der halt die ganze Zeit etwas verkaufen.
Die wollen dir etwas andrehen. Genau,
die wollen etwas andrehen. Alles hat Hintergedanken und so. Mhm. Ja, genau. Und das ist dann nicht gern gesehen. Aber Leute, die wirklich offen kommen, ja, ich glaube, das wird als Bereicherung empfunden.
Du hast jetzt gerade erwähnt, und das finde ich noch ein spannender Punkt, der Marrakescher Medina. Der kommt dich, also Medina kommt ja auch bei dir irgendwo im Text noch vor. Was ist das eigentlich genau, ein Medina? Kannst du das kurz und einfach erklären?
Ganz kurz und einfach ist es glaube ich, so eine Mischung zwischen Altstadt und Markt. Also es ist meistens so der älteste Kern von einer Stadt.
Architektonisch immer recht speziell, oder? Und schön vor allem, oder? Oder nicht nur?
Nicht nur. Also es hat recht viele Moscheen auch in den Medinas. Die sind mega schön. Da wird auch, also, ja, die sind extrem eindrücklich architektonisch. Das sieht man in Marokko vor allem von außen, weil man nicht rein darf. Also ein Überbleibsel von der Kolonialgeschichte. Es ist vor allem sehr eng und sehr voll und ein wahnsinniger, also es ist so
Grüschpegel.
Ein bisschen, ja, genau. Es ist, glaube ich, das, was man sich vorstellt unter dem Wort Bazaar.
Ja.
Ich glaube, der Begriff ist ein bisschen bekannter. Also so, das ist dann auch wieder zum Teil ein bisschen nach einem Klischee, aber die Orte gibt es so also mit der Gewürz und der Musik. Und dort ist halt tatsächlich so, dass man durchläuft und es wird einem von links und rechts wird einem Zeug angeboten und es werden Preise geschrauben und es gibt alles eine Million Mal und dann nochmal und nochmal. Und es ist einfach viel und laut und voll. So.
Was muss ich bewusst sein, wenn man, bevor man dort hingeht, so, jetzt werden alle Sinn beansprucht?
Mega fest. Also ich deal inzwischen damit, indem ich Kopfhörer anhabe, dass ich einfach nicht die ganze Zeit muss darauf reagieren, wenn ich angesprochen werde, weil ich einfach sonst nicht damit umgehen kann. Und als ich neu war in Marokko, habe ich wirklich so gemerkt, so einen halben Tag, also gerade so, wenn ich am Reisen war, in der Stadt zum ersten Mal gesehen habe, nach einem halben Tag in der Medina, habe ich gesagt, gut, ich muss noch meines Grünes Gott nehmen.
Kaum eine Party vergeht, ohne dass die Lebensmittelpreise Thema werden. Die Inflation betrifft vor allem Lebensmittel. Über 10% teurer als noch letztes Jahr um diese Zeit sind sie inzwischen und eine Trendumkehr ist nicht in Sicht. Neben dem, dass immer alles teurer wird, hat ja Marokko auch noch eine höhere Arbeitslosigkeit. Mit dem, was du geredet hast, wir haben ihn vorher schon mal erwähnt, ist der Yassin Chakiri. Er arbeitet in einem Webshop für E-Zigaretten. Aber eigentlich würde er gerne, also er hat eine Grafikerausbildung, er würde gerne Webdesigner sein, er würde gerne T-Shirts designen, erwähnt er mal. Wieso findet, also das ist jetzt sehr eine banale Frage vielleicht, aber ich habe mich gefragt, wieso findet er dann in dem Beruf, den er offensichtlich gelernt und eine Ausbildung gemacht hat, wieso findet er dort keine Stelle?
Er hat das eigentlich recht banal zusammengefasst. Er hat wie einfach gesagt, hey, also bei euch in Europa ist es so, man macht eine Ausbildung und nachher schafft man in den Beruf. Und bei uns ist halt so, man macht eine Ausbildung und nachher schafft man ganz nebeneinander. Und ich glaube, was da drunter liegt, ist eigentlich, dass es wahnsinnig viel, also eben Arbeitslosigkeit ist vor allem bei Jugendlichen, also bei jungen Menschen ein Problem unter 30. Und vor allem bei sehr, sehr gut ausgebildeten Menschen. Es gibt allgemein zu wenig Stellen, aber dann ist halt wie bei jungen Menschen so ein bisschen die Vorstellung, hey, ich mache jetzt noch einen Abschluss, einen Master. Vielleicht, es gibt Leute, die machen 2, 3, 4 Master.
Wow.
In der Hoffnung, nachher qualifiziert sie für eine Stelle. Aber es gibt die Stellen einfach nicht. Es gibt nicht so viele Stellen, die tatsächlich eine Uni-Ausbildung bräuchten. Und nachher passiert genau das, was im Yasin passiert ist. Er hat studiert und jetzt gibt es keinen Job. Und dann ist die Ausweichorte sind Webshops, sind Lieferdienste, mega häufige Callcenter. Also Callcenter sind wirklich so ein bisschen der Go-To-Ort für Uni-Abgänger, weil die häufig auch Sprachen lernen, die halt gebraucht werden. Also die lernen an der Uni Englisch, Französisch, manchmal Italienisch, manchmal Deutsch. Und quasi je exotischer jetzt aus einer marokkanischen Sicht die Sprache, desto besser verdient man im Callcenter. Also in deutschen Callcentern zum Beispiel verdient man mit am besten. Italienische auch. Und nachher studiere es halt und komme ins Callcenter und brauche halt nur noch die Sprache davon, weil es einfach keine Stelle gibt sonst.
Sie studieren dann zum Beispiel Germanistik oder so etwas? Oder können Sie irgendwie einfach einen Sprachkurs belegen während dem Studium oder der Uni?
Also. Zum Beispiel, also was glaube ich, recht beliebt ist, ist, was die Hafsa gemacht hat, Cultural Studies, wo man wie Sprachen dabei hat. Anglistik ist, glaube ich, auch recht hoch im Kurs. Also, ja, halt wie so, also manchmal kommt es mir wie so ein bisschen vor, so wie wir Afrikanistik studieren Leute im Marokko halt Studiengänge, wo man so ein bisschen in den Westen lernt.
Ja.
Und halt Sprachen mit.
Ja.
Genau.
Ja. Ist ja auch legitim, weil man dann einem das fasziniert. Und dann,
ja, total. Und halt auch eben die Perspektive bietet das Stück weit. Ja.
Wir haben jetzt gerade über den Uni-Alltag ein bisschen angefangen zu reden und das führt mich jetzt eigentlich schon ein bisschen zu dieser Frage und ein bisschen Antwort steckt da schon drin, wieso dass du eigentlich aus Marokko etwas zu berichten hast, wieso dass du dort gewesen bist. Das hat auch ganz einfache Gründe. Du bist dort an der Uni gewesen. Was hast du dort genau gemacht?
Ja, genau. Also ich interessiere mich schon sehr lange für afrikanische Geschichte. Ist mir letztens aufgefallen, tatsächlich eigentlich seit sehr früher Jugend. Habe Politikwissenschaft und Geschichte studiert und mich dort auch schon mit Postkolonialismus und so auseinandersetzen. Und ja, wollte dann ein Auslandssemester machen und bin so zu Marokko gelandet. Eigentlich aus dem banalen Grund, dass unsere Uni ein Abkommen hat mit der Uni in Rabat. Genau. Und dann habe ich das Auslandssemester gemacht, bin nachher nochmal zurück, um zu reisen. Eigentlich den ganzen Nahosten, also den ganzen Nordafrika schon bereisen. Und nachher bin ich zufälligerweise wirklich am Anfang von meiner Reise, ist das Erdbeben in Marokko. Und dann habe ich relativ spontan entschieden, dass ich gehe berichten für Schweizer Medien. Und ab dort war ich dann wie einfach nicht mehr so in einem Tourismusmodus und habe plötzlich überall auch von Themen gesehen, die noch spannend wären in Marokko. Und als ich mal angefangen habe, dann dort zu arbeiten, habe ich wieder nicht aufhören.
Was würdest du sagen, so mit einer, ja, doch mit einer gewissen Zeit, die du dort verbracht hast, gewohnt hast, auch Freunde gefunden hast, Freundinnen. Was sind deine persönlichen Lieblingsorte in Marokko, wenn du so ein paar würdest aufzählen?
Ich habe einen Ort, wo mir immer so ein bisschen ein Daheim-Ankommen-Gefühl gibt. Das ist so eine Seitenstrasse in der Medina in Rabat. Und da habe ich einen zweiten Ort, wo das Gegenteil davon ist, wo ich hingehe, wenn ich ein bisschen Ruhe brauche. Das ist sowieso ein Käsestein. Wieso? Es sieht ein bisschen aus wie ein Steg. Also man kann so ein bisschen Richtung Meer rauslaufen.
Ja.
Und dann halt von dort aus auf den Atlantik schauen. Genau, da gehe ich hin, wenn man mit ihnen zu viel wird.
Wenn dort der Geräuschpegel ein bisschen zu laut ist oder so. Andrea, danke vielmals, bist du bei uns zu Gast gewesen. Es war ein sehr spannendes Gespräch.
Danke dir.
Der Text über die Menschen in Marokko und was Andrea da alles an Sachen mitgenommen hat aus ihrer Zeit dort, das lesen ihr in der neuesten Ausgabe vom Strassenmagazin. Neben Andrea, ihrem Text, gibt es aber auch noch einen weiteren Text zu einer den Menschen, die eben das Land verlassen, die Marokko verlassen, vom Klaus Petrus. Und dort auch wieder drin sind unter anderem auch Flüchtlingsrouten, die dann über Europa zum Beispiel auch in die Schweiz könnten führen. Das lesen ihr alles im neuen Heft. Ab dem Freitag, am 5. April, gibt es die neue Ausgabe bei euren Lieblingsverkäuferinnen und Verkäufern. Danke vielmals, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.